Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Daniel.
Hallo Philipp.
Daniel, wir sind heute hier und ich stelle dir eine Frage, die dich sehr freuen wird zum Anfang dieser Folge.
Okay.
Wie gut kennst du dich aus mit Indiana Jones?
Oh. Ich würde sagen, ich bin bewandert, aber kein Experte natürlich.
Ich glaube, dass dein Wissen ausreichen wird, um in der heutigen Folge sehr gut mithalten zu können. In einer Folge, die ich beim letzten Mal angeteasert habe mit den Worten, wir gehen zum Rio Grande, was eine vollkommene Fehlinformation war im Übrigen. Aber wir sind ja bei Heldendumm, manchmal sind auch die Hosts dumm. Ich habe ihn verwechselt. Ich habe den falschen Namen gesagt. Ich meinte einen anderen Fluss, aber wir kommen gleich noch dazu, welcher es ist. Es ist jedenfalls nicht der Rio Grande. Also wer sich auf den, Nordamerika gefreut hat, wird enttäuscht werden heute.
Das ist nicht schlimm. Damit drehen wir schon mal unsere ersten Indiana Jones Flugstriche auf der Karte.
Heute werden sehr, sehr, sehr viele Striche auf der Karte eingezeichnet werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und es werden sämtliche Personen, die bei Indiana Jones irgendwie eine wichtige Rolle spielen, werden heute auftauchen. Du darfst gerne schon mal beginnen, sie zu benennen. Es sind immer die gleichen eigentlich.
Ich lasse es tatsächlich auf mich zukommen.
Okay, dann warten wir es ab. Du wirst auf jeden Fall im richtigen Moment sagen, ach klar, natürlich.
Natürlich.
Wir gehen jetzt aber zuerst mal, bevor wir mit dem ganzen Abenteurer-Quatsch beginnen, gehen wir ins Jahr 1941. Und da waren auch einige Abenteurer unterwegs, aber meist nicht so in positiver Mission, zumindest nicht in Deutschland.
Das ist absolut richtig.
Wir gehen ins, ja, mehr oder weniger Städtchen, Grub am Forst.
Habe ich noch nie gehört.
Hat man auch noch nie gehört, ist eine sehr kleine Stadt, Grub am Forst, aber ich habe mir ein paar Informationen über Grub am Forst geholt, weil ich natürlich wissen wollte, was ist das für eine Stadt, wo unser Hauptcharakter geboren ist, und darüber bin ich über eine Sache gestolpert, nämlich über den Bürgermeister der Stadt Grub am Forst. Das ist Jürgen Wittmann, den kennt man nicht, der ist auch nicht so wichtig, aber seine Partei hat einen ganz tollen Namen, und zwar heißt seine Partei Gut für Grub.
Oh.
Und da muss ich sagen, Props.
Ey, absolut richtig gewählt. Und ich hoffe auch, ich sag mal so, es ist drin, was draufsteht.
Ich kann das politisch nicht einordnen, aber ich kann das geografisch einordnen. Wir befinden uns nördlich von Nürnberg. Also wir befinden uns an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Also wer weiß, wo Coburg liegt, der weiß auch, wo Grub am Forst ist, nämlich direkt angrenzend an Coburg. In dem Bereich da in Franken finden sich im Übrigen noch so tolle Städte wie Titting oder Feucht.
Ja, kennt man.
Kennt man, ne? Hat man schon mal in diesen lustigen Zusammenfassungen dann auch gesehen.
Bin ich aber sehr gespannt, wo es dann hingeht, weil Rio Grande wäre ja ganz weit weg, auch wenn es falsch
das
wäre.
Es geht genauso weit weg, mindestens.
Ich meine, bei Nürnberg gibt es Langwasser. Das ist so ähnlich wahrscheinlich.
Ja. Wir wollen aber, und jetzt mache ich den nächsten super Städtewitz, wir wollen aber heute eine schöne Geschichte erlangen. Und deswegen gehen wir jetzt zurück ins Jahr 1941 nach Grub am Forst, der Stadt mit dem tollen Parteinamen. Damals gab es da noch andere Parteien und die waren vielleicht nicht ganz so gut, aber dazu kommen wir noch.
Mhm.
Du kommst auf die Welt und du bist Günther Hans Haug, genannt Hansi, aus Grub am Forst bei Nürnberg. Den Rest deines Lebens wirst du diese Informationen übrigens bestreiten, aber dazu kommen wir noch.
Oh.
Grub am Forst in der Nähe Nürnbergs, und du bist auch immer wieder mal so da in der Nähe zumindest, und du wächst dort auf und die Kindheit ist jetzt nicht so der Hammer. Also du wächst bei deinem Onkel auf, weil deine Mutter früh gestorben ist, dein Vater ist überfordert mit der Situation, du bist bei deinem Onkel, der aber auch häufig häusliche Gewalt ausübt, es ist keine schöne Zeit, und du findest viel Freude daran, dich wegzuträumen in andere Welten. Also du liest gerne Abenteuerromane, du liest gerne Karl May, du liest gerne Abenteuerbücher generell, du bist jemand auch schon als Kind, der immer unterwegs ist und immer erkundet und im Wald unterwegs ist und viel, vieles mehr. Also du flüchtest dich quasi so ein bisschen in deine eigene Welt, ohne dass du jetzt, sagen wir mal, so übermäßig autistische Züge hättest, aber du musst halt, das ist halt dein Bewältigungsmechanismus für das, was in deinem Haushalt geschieht.
Ist wahrscheinlich auch so das Schicksal vieler, vieler Kinder und Jugendlichen zu dieser Zeit.
Davon ist auszugehen, weil ja auch gerade die Männer natürlich vom Krieg traumatisiert sind, damals Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre und da viele psychische Störungen natürlich auch aufeinandertreffen. Klar. In der Gesellschaft. Und das mündet dann darin, dass du dann mit 17 in ein Erziehungsheim kommst, wo du dann weiter lebst. Über deine nächsten Jahre ist nicht so richtig viel bekannt. Wir wissen, dass du mit 17 in dieses Erziehungsheim kommst und die nächsten 10 Jahre sind so ein bisschen verschwommen. Was wir wissen ist, dass du eine Ausbildung zum Maurer machst und dass du 1960 aus irgendwelchen Gründen mal zur Krankenkasse musst.
Oh, okay.
Denn da stehst du in der Schlange, bis du als nächster dran bist und vor dir steht eine hübsche Frau und die lädst du auf einen Kaffee ein.
Ah ja.
So ging Dating damals, ja.
Ganz
heute nur noch Hinge, damals Krankenkasse. Und ihr geht dann ins Kino, kommt zusammen und heiratet 1962.
Schöne Story.
Und zwar ist die Person, die du heiratest, deine, also nicht deine Putzfrau, sondern eine Putzfrau. Eine Putzfrau. Ich weiß nicht, wie die Verbindung dann sich so tatsächlich dargestellt hat, aber es ist erstmal nur eine Putzfrau und sie heißt Christa. Und ihr bekommt 2 Kinder und ihr zeugt auch noch ein drittes. Deine Frau ist jetzt im Jahr 1968 schwanger und ihr habt euch gerade eben erst für teuer Geld, wie man früher gesagt hat, habt ihr euch ein neues Wohnzimmer zugelegt. Ja, da läuft ein Kredit und du bist Alleinverdiener. Die Frau kümmert sich um die beiden Kinder und ist ja jetzt sowieso, weil sie hochschwanger ist, raus aus dem Arbeitsleben. Ja, morgens wacht deine Frau auf und du bist weg.
Das ist schlecht. Schlecht für wahrscheinlich alle Beteiligten an der Stelle.
Ja, für dich jetzt nicht so, weil dir ist es egal. Aber für die Frau und die Kinder ist das ziemlich schlecht, weil sie hat jetzt nichts mehr. Sie ist hochschwanger, sie kann nicht arbeiten und hat aber keine Kohle.
Das bedeutet weg im Sinne von abgehauen, nicht irgendwie gegebenenfalls entführt worden oder wir wissen nicht, was los ist.
Abgehauen.
Okay.
Abgehauen.
Ja, das ist dann nicht nur schlecht, das ist scheiße.
Das ist richtig scheiße. Du tauchst dann wieder auf, kurz später in Hamburg.
Das ist ein Stückchen.
Das ist ein Stückchen. Aus irgendeinem Grund bist du plötzlich in Hamburg. Und in Hamburg gehst du dann 1968 auch erstmal in den Knast.
Wahrscheinlich zu Recht.
Absolut zu Recht, denn du verweigerst die Unterhaltszahlungen an deine Frau.
Dann erst recht zu Recht.
Die hat nämlich den Unterhalt eingeklagt, logischerweise. Mhm. Und da quasi der Titel nicht zu vollstrecken war, musst du dann ersatzweise halt in Haft.
Ich weiß nicht, ob das recherchierbar ist, aber wie hat man mich dann ausfindig gemacht in Hamburg?
Ne, du warst da ganz normal gemeldet, du hast da eine Wohnung gehabt.
Oh, okay, ja, Anfängerfehler.
Du hast da nicht irgendwie undercover gelebt, du hast da einfach gelebt, so, ne? Aber ist jetzt ja auch nicht so, als hätte deine Frau da hinkommen können und dir da die Hölle heiß machen können mit 3 Kindern, wovon eins gerade ein Säugling war.
Keine Frage.
Deshalb hat das die Polizei übernommen und hat dich erstmal übergangsweise, sag ich mal, in den Knast gesteckt.
Es hat alles seinen Gang genommen, ja?
Es hat alles seinen Gang genommen, den Gang, den es eigentlich dann auch gehen sollte. Aber du kommst wieder raus, weil dafür geht man ja jetzt nicht lange in den Knast. Du kommst wieder raus und gehst an Bord eines Schiffs. Oh. Und zwar an Bord der Dorte Oldendorf.
Die Dorte.
Die Dorte. Und die Dorte, die fährt mit dir nach Brasilien.
Oh.
Du schiffst dich ein auf der Dorte und wahrscheinlich gehst du auch an Bord.
Wie es sich gehört.
Genau. Und auf nach Brasilien.
Das ist aber ein langer Weg. Das dauert ja auch ein bisschen. Ne? Auch, wann sind wir jetzt? Ende 40er, Anfang 50er hast du gesagt?
Nee, Ende 60er.
Ende 60er, Entschuldigung. Ja, vollkommen richtig.
Wir sind Ende der 60er und ja, es dauert ein bisschen. Und wir wissen auch nicht genau, wann du ankommst und was du dann überhaupt so tust, als du da ankommst. Wir wissen nur, dass du relativ schnell die Küstengegend Brasiliens verlässt und dich so in der Ecke von, und deshalb habe ich dich gebeten, vorab eine Karte zu konsultieren. Wer sich die Karte Brasiliens anguckt, sieht im Nordwesten ein sehr, 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 sehr großes Gebiet, das weltbekannt ist. Und das heißt wie?
Gehen wir jetzt in den Amazonas?
Wir gehen in den Amazonas. Du wirst gesehen in Manaus.
Ja, gefunden.
Der größten Stadt im Amazonasgebiet. Und von dort aus geht es für dich nordwestlich nach Barcelos. Wenn man dem Rio Negro, den ich mit dem Rio Grande verwechselt habe,
kann passieren,
folgt, dann kommt man nach einigen Kilometern nordwestlich nach Barcelos. Und dort wirst du immer wieder mal auch dann angetroffen. Da bist du unterwegs.
Ich fühle mich gerade wie damals im Unterricht, weil ich gerade noch nach dem Örtchen suche und du wahrscheinlich gleich schon wieder weiter bist und ich den Anschluss nicht bekomme und zack, 5 in Erdkunde.
Nee, ich warte gerne, bis du den Ort gefunden hast. Er ist sehr klein, er liegt direkt am Fluss.
Barcelos.
Barcelos.
Gefunden.
Er ist nicht sehr groß, wie du siehst.
Absolut nicht. Also das ist eigentlich, du gehst quasi im Südosten in den Ort rein und im Nordwesten bist du wahrscheinlich innerhalb, warte mal. Das sind ja keine 800 Meter.
Bis wohin? Ach, wie die Stadt groß ist.
Ja, also ich guck gerade einfach nur so, okay, 800 Meter in der Breite und 2 Kilometer in der Länge.
Ungefähr, ist eine sehr kleine Stadt.
Also zählt das schon als Stadt? Hat diese Stadt Stadtrecht?
Das kann ich dir jetzt so genau nicht sagen. Ich gehe davon aus. Wir befinden uns jedenfalls in diesem Gebiet. Und wenn du jetzt mal herauszoomst und guckst, was so südlich von Barcelos ist, dann siehst du was?
Nicht viel. Grün.
Ja. Grün, ne? Im Prinzip sieht man gar nichts. Denn da ist Regenwald. Sehr, 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 sehr viel Regenwald.
Wenn es schwarz-weiß wäre, würde es aussehen wie die Mondlandschaft tatsächlich.
Und wenn du nach Norden schaust, da siehst du dann ebenfalls sehr, 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 sehr viel Regenwald.
Wir sind quasi mitten im Nichts, im grünen Nichts.
Genau. Also es ist wirklich tiefster brasilianischer Regenwald, wo du plötzlich auftauchst. Und zwar im Jahr 1972 zum ersten Mal relevant auftauchst.
Okay.
Denn 1972 tauchen Berichte auf.
Berichte.
Es tauchen Berichte auf, weil viele Menschen in dieser Region sich wundern, dass plötzlich offenbar in der Umgebung ein neuer indigener Stamm aufgetaucht ist. Also von dem Stamm hat zwar noch nie jemanden gesehen, aber vom Stammesführer. Und jetzt fühlst du dich sicherlich erinnert.
Ich fühle mich zurückversetzt in die dritte Staffel.
Ja, ich verstehe auch warum, denn wir haben an dieser Stelle schon über Formosa und über Poyais gesprochen.
Jawohl.
Und was soll ich sagen? Du bist jetzt unterwegs als Stammesführer eines indigenen brasilianischen Amazonas-Stammes, den noch nie jemand gesehen hat. Man kennt nur dich und du trägst einen neuen Namen. Du nennst dich Tatunka Nara.
Natürlich heiße ich so. Hat dieser Name auch eine Bedeutung vielleicht oder ist das einfach nur, ich habe jetzt gerade was erfunden?
Nach meiner Kenntnis hat er keine, aber ich habe jetzt auch nicht explizit recherchiert, ob es eine Bedeutung zu diesem Namen gibt.
Es hätte ja heißen können, der Mann aus dem Wald, der in dem Wald lebt oder sowas.
Also du sagst, ich bin quasi der Sohn des ehemaligen Häuptlings.
Natürlich.
Und einer deutschen Nonne.
Ja gut, immerhin so ein bisschen die ehrliche, echte Herkunft mit reingebracht.
Ja, das musst du auch, weil du kannst ja kaum Portugiesisch.
Ja, und wahrscheinlich sehe ich auch aus wie Weißbrot.
Vergleichsweise. Du bist ein sehr gut aussehender, charismatischer Typ, muss man dazu sagen. Ja gut. Also du kannst Leuten schon so ein bisschen was unterjubeln, das ist schon möglich. Du bist da unterwegs und erzählst da wirklich sagenhafte Geschichten von dem Ort, wo du herkommst und wo du lebst. Du erzählst dann den Leuten, wenn die dich fragen, warum du so gut Deutsch sprichst, als jemand, der aus dem Regenwald kommt. Du bist so ein bisschen George, der aus dem Dschungel kam. Du erzählst dann, ja, ich habe erstens eine deutsche Nonne als Mutter und die hat mir das beigebracht.
Natürlich
so, hat sie das. Das Deutsch. Ne? Deswegen kann ich Deutsch und sonst spreche ich nur die Sprache unseres Volkes und kein Portugiesisch, weil bin ja noch nicht so oft in Kontakt getreten mit der Außenwelt.
Absolut nachvollziehbar und auch durchdacht, muss man schon zugeben, zumindest soweit. Also das...
Richtig.
Ja, Deutsch wegen der Mutter, klar. Und klar, ich spreche eine Sprache, die keiner von euch kennt und keiner verstehen würde. Und da machst du tiki-taka-laka-laka-maka-maka-taka-taka-taka. Und schon bist du durchgegangen als Stammesführer.
Und ich sage dir, das trifft auf Resonanz. Und zwar bei Karl Brugger. Karl Brugger ist ein deutscher Journalist, der zu dieser Zeit Auslandskorrespondent ist in Brasilien. Zunächst frei, später für die ARD. Mhm. Also durchaus einer, der für seriöse deutsche Medien gearbeitet hat.
Und später in der Nakatomi Plaza als Hans Gruber unterwegs. Ja?
Er heißt aber Brugger, nicht Gruber.
Alles das Gleiche. Diese Deutschen.
Karl Brugger triffst du 1972 in Manaus. Und Brugger sagt, er möchte gerne mit dir auf Expedition in den Regenwald gehen, weil du ihm erzählst, dass du einen Ort kennst, an dem eine riesige Pyramide steht, die von Außerirdischen gebaut wurde.
Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit Indiana Jones 4 anfangen.
Wir sind heute, also ich sage dir eins, und das ist nicht ausgedacht. Der Plot von Indiana Jones 4 basiert in Teilen auf dem Buch, was Karl Brugger über diese Expedition mit dir geschrieben hat. Es ist so. Es ist so. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber Daniel hat sich in seinem Stuhl zurückgelehnt und macht abfällige Gesten.
Philipp, wir sind jetzt wahrscheinlich so in ungefähr 15 Minuten im Podcast, ne? Nach Schnitt. Und ich kann jetzt schon nicht mehr. Das ist doch... Also, ich weiß ja nicht, wohin es geht, ja? Ich habe mich aber nach Indiana Jones 4 tatsächlich so ein bisschen mit dieser Thematik Kristallschädel und Co. beschäftigt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es Thema bei dir jetzt heute wird oder nicht, aber das ist ja auch so ein Schwachsinn, den man Leuten erzählt und alle sagen, alle so abnicken, so, ah ja, mh. Und wenn mir jemand erzählen würde, ja, pass auf, da ist eine Pyramide von Aliens erbaut. Ich weiß nicht, was ich dieser Person antun würde, damit sie einfach geht und ich sie nie wieder sehen muss.
Ja, das Problem ist, du musst dich in die 70er zurückversetzen. Wir befinden uns in einer Zeit, in der man gerade auf dem Mond gelandet war, in der man wahnsinnig viele wichtige technische und historische Entdeckungen machte.
War Roswell?
Man glaubte vieles.
67, 69 war Roswell?
Roswell?
Ja.
War das nicht sogar in den 50ern?
Oder 57 sogar? Warte mal, ich guck mal nach.
Roswell war, glaube ich, in den 50ern und die Mondlandung war, glaube ich, 69.
Genau, Mondlandung war 69.
Ne? Ja.
Roswell war 47.
47 sogar.
Noch älter. Okay, dann never mind. Ich dachte gerade tatsächlich, dass Roswell kurz davor passiert sein muss, aber nee, Roswell ist ja weit, weit, weit vor der Mondlandung gewesen. Macht ja auch Sinn.
Wir sind jetzt schon in der Zeit der zweiten Mondlandung, tatsächlich. Mhm. Also auf jeden Fall eine Zeit, in der wahnsinnig viel enthüllt wird, die Technik macht große Fortschritte und du gehst mit Karl Brugger in den Wald, um ihm die außerirdische Pyramide zu zeigen.
Komm mit, ich zeige dir meine Pyramide.
Genau, nach diesem Motto. Ja, ihr findet die Pyramide zwar nicht,
schade.
Komisch. Ja.
Der hat sich wohl versteckt, hat sich eingefahren. Ist ja eine außerirdische Pyramide, die je nachdem, ob sie gebraucht wird, dann wird sie groß und fährt raus.
Kenne ich das Prinzip.
Ja. Auch ein bisschen Moos drauf.
Das Prinzip kenne ich nicht. Ja, jedenfalls findet ihr die Pyramide nicht, aber der Karl Brugger, der glaubt dir alles. Also egal, ja, was du ihm erzählst, der glaubt es dir aufs Wort. Und der schreibt alles detailliert auf, was du ihm da präsentierst an Aussagen und an Theorien und an der 10.000-jährigen Geschichte deines Reiches. Und 10.000 Jahre, ja. Und klar, er macht ein Buch daraus.
Mhm.
Und veröffentlicht dieses Buch auch 4 Jahre später, 1976, veröffentlicht Karl Brugger das Buch. Der ist damals Korrespondent der ARD, ja?
Ja, ja.
Ich möchte
ja,
das
ja
nochmal sagen. Der veröffentlicht damals das Buch Die Chronik von Akkakor.
Akkakor.
Und Akkakor. Und Akkakor ist die unterirdische Stadt, mhm, in der du quasi der Häuptling bist. So,
unterirdische Stadt, hast du gerade gesagt, ja?
Und ja, pass auf. Ich mach dir mal ein Best-of jetzt aus diesem Buch. Mhm,
ich bin bereit.
Und wir machen munteres Verschwörungstheorien-Raten. Das ist die erste Verschwörungstheorie, die dir in den Kopf kommt. Jetzt nicht Ancient Aliens, weil das haben wir schon.
Ja, hohle Erde natürlich, weil mein Reich ja unter der Erde ist.
Haken wir ab.
Wie sieht's aus behind the ice walls?
So weit gehen wir nicht. So weit gehen wir nicht. Wir sind schon einigermaßen lokal begrenzt.
Okay,
aber
dann natürlich die Echsenmenschen.
Ja, Echsenmenschen auch eigentlich wichtig, aber es sind, glaube ich, in diesem Falle irgendwie eine Art von auch irgendwie ein Alien-Mensch-Hybride.
Also wahrscheinlich klassische Grey-Hybride dann, ja?
Ja, so Alien-Mensch-Hybride sind irgendwie da auch mit dabei, aber vor allem keine Verschwörungstheorie ohne Nazis.
Ja gut, okay, jetzt ist natürlich die Frage, holen wir jetzt die Glocke raus oder in welche Richtung gehen wir jetzt? Weil da gibt es die Nazi-Mythen, die sind natürlich sehr speziell
besonders. Was machen, also da sind wir wieder bei Indiana Jones. In Indiana Jones muss sich Indiana Jones im ersten Teil am Ende verstecken in einem gewissen Gefährt, womit sie dann auf diese Insel fahren, wo dann das Ende mit der Bundeslade stattfindet. Und das ist ein U-Boot.
Ja, natürlich.
Es gibt 10.000 Verschwörungstheorien über deutsche U-Boote, die irgendwann mal irgendwo angelandet sind. Und nun ja, in Akkakor sind mehrere deutsche U-Boote angelegt mit insgesamt 2.000 Mann Besatzung.
Natürlich.
In einer unterirdischen Höhle. Natürlich. Wo sonst? Und das soll also, da ist man sich nicht so ganz sicher, das könnte entweder 1939 passiert sein oder 1941, vielleicht aber auch 1944. Und die wurden dort in die Gesellschaft aufgenommen und ihre Nachfahren leben dort bis heute.
Eine kleine Frage. Wenn die Pyramide in Akkakor,
ja,
wenn es die da gibt, ist die irgendwie vom Wasser umgeben oder wie läuft denn das?
Eine Wasserpyramide, das ist was fürs Pückler.
Ja, deswegen frage ich, weil es hätte ja sein, also ich frage mich, wie die, weil ein U-Boot steht ja meistens für ein Unterwasserboot.
Da gehört ja, die sind in eine unterirdische Höhle, sind die eingefahren.
Ja, warte ganz kurz bitte. Wo waren wir bei, wie hieß das kleine Dorf, von dem wir gerade gesprochen haben?
Ich hab mich schon Barcelos.
Barcelos, da ist es doch. So, Entfernung messen, 1400 oder, Sekunde, Entfernung messen, da, 900. Okay, wenn wir nach Nordosten gehen, Richtung Georgetown, haben wir knapp 1000 Kilometer Luftlinie. Das heißt, es gibt eine Unterwasserhöhle, die irgendwo an der Küste Brasiliens geht. Und dann geht das 1000 Kilometer ins Inland und dann kommt man bei der Pyramide raus, ja?
Ich sage dir, Daniel, du bist ein Anfänger. Du bist ein Anfänger im Hochstapeln und man merkt's.
Verdammt.
Die Stadt Akkakor befindet sich ja natürlich nicht in Barcelos oder in der Nähe von Barcelos. Sonst müsste man ja regelmäßig Leute dahin führen.
Natürlich, du hast vollkommen recht.
Die Stadt Akkakor befindet sich im Dreiländereck zwischen Brasilien, Peru und Bolivien.
Selbstverständlich, da unten.
Da kannst du vielleicht mal Entfernung messen.
Ja, das ist, ja, wie du sagst, das ist Anfängerfehler. Das sind ja nur 700 Kilometer.
Und 700 Kilometer ohne, also zumindest wenn ich aufs Google Maps prüfe, ohne eine einzige befestigte Straße.
Ja, das ist ja vielleicht auch der Sinn der Sache.
Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich ist das der Sinn der Sache und trotzdem wollen da Leute hin. Aber dazu kommen wir noch. In jedem Fall, 10.000 Jahre gibt es Akkakor und den Stamm, der da wohnt, der heißt Uga Mongulala.
Ja.
Ist klar, ne?
Habe ich vorhin erwähnt schon, ja.
Deren Anführer bist du und da wohnen die 2000 Nazis und deren Nachfahren und dann eben die Menschen, die da sowieso noch wohnen und die haben auch in ihrem Bestand von Artefakten und so, haben sie natürlich auch etwas sehr Wichtiges und zwar Artefakte, die Aliens mit auf die Erde gebracht haben.
Natürlich. Sind da etwa Kristallschädel bei?
Was sind das? Ja, natürlich.
Natürlich.
Ja, selbstverständlich.
Fuck,
ja, selbstverständlich sind das Kristallschädel. Die Chroniken von Akkakor, dieses Buch von 1976, basiert auf nichts außer dem, was du diesem Journalisten davor geblubbert hast, wird ein weltweiter Bestseller.
Ja, wir haben es so mit Büchern, habe ich das Gefühl, Philipp.
Ich habe auch wirklich das Gefühl. Wer liest dieses Buch? Erich von Däniken.
Natürlich. Und der Rest ist Geschichte.
Ich möchte kurz für alle, die ihn nicht kennen, möchte ich kurz einen kleinen Abriss aus den Theorien von Erich von Däniken präsentieren. Mhm. Der ist durchaus explicit, aber ich kann es nicht ohne es, also ich kann es nicht bitte, anders wiedergeben.
Bitte.
Ich zitiere aus dem Wikipedia-Artikel über Erich von Däniken aus einem seiner Bücher. Die menschliche Intelligenz habe sich nicht durch die Evolution gebildet, sondern durch häufigen Geschlechtsverkehr, den die von fremden Planeten angereisten Astronauten mit den weiblichen Menschenaffen der Erde so lange betrieben hätten, bis dadurch Wesen gezeugt worden seien, die man mit gesellschaftlichen Gepflogenheiten vertraut machen konnte. Mit der Rassenzucht der in Höhlen wohnenden Menschen sei es schließlich aufwärts gegangen, weil die Raumfahrer alle Missgeburten umbrachten.
Jetzt stellt euch das vor mit so einem Schweizer Akzent.
Genau.
Aber nicht so einen lustigen, sondern so einen alter Mann ernsten Schweizer Akzent.
Exakt. Und das Interessante ist, Erich von Däniken hat ja all seine Sachen und auch seinen Freizeitpark damals und was der nicht alles hatte, in Interlaken. Und ich war dieses Jahr tatsächlich schon in Interlaken, ohne es zu wissen, dass er da dann seine ganzen Sachen hat und dass er da lebt. Ich wusste es nicht.
Wärst vielleicht über irgendwelche Kristallschädel-Dokumente gestolpert.
Ich hatte damals schon diese Geschichte auf dem Radar, aber ich habe es nicht, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich ein Foto gemacht in Interlaken davon, dass ich hier bin und dass das ein Teaser ist auf die nächste Geschichte. Aber gut, was will man machen?
Ich fasse
Nun
es
ja,
nicht.
Erich von Däniken interessiert sich natürlich für die Kristallschädel, ist klar.
Klar.
Und meldet sich quasi bei dir und sagt, hier, zeig mal Schädel.
Mhm.
Und du sagst, ja, alles gar kein Problem, ich brauche aber dafür, weil ich muss dafür ja in den Wald und dann muss ich da sehr weit laufen und hab da Aufgaben und so. Und wenn wir da mit einer Expedition mit mehreren Menschen hinwollen, dann ist das ja anstrengend und so. Ich brauche dafür Kohle, schick doch mal 15.000 Schweizer Franken rüber.
Ja.
Und Erich macht.
Gut, es ist eine gute Investition.
Es ist eine super Investition, denn du hörst nie wieder was von Erich von Däniken, weil du ihm nie wieder antwortest und er dich nicht ausfindig machen kann.
Ja, wie denn auch irgendwo im Amazonas?
Und Erich von Däniken sagt heute, ja, da bin ich auf einen Hochstapler reingefallen. Das sagt Erich von Däniken.
Nein.
Mensch. Karl Brugger währenddessen scheffelt ordentlich Kohle mit seinem Buch. Und ich finde, wir sind jetzt an dem Punkt, wo diese Story mal zusammengefasst werden muss. Also bislang, ja. Kurze Zusammenfassung dessen, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ein deutscher Maurer aus Franken verlässt Frau und Kinder in Richtung Hamburg, muss dann wegen ausbleibenden Unterhaltszahlungen in den Knast, geht dann nach Brasilien und lebt im Regenwald, dreht völlig durch und tut so, als wäre er ein indigener Häuptling, trifft dann einen deutschen Journalisten, der schreibt das ganze Zeug auf, das Ding geht als Bestseller durch die Decke und dann ruft Erich von Däniken an und du knöpfst ihm 15.000 Franken ab.
Ja, jetzt 40, 50, 60, 70 Jahre später, Ancient Aliens.
Wart's ab.
Ach du Scheiße.
Warte es ab, wir sind noch nicht so weit.
Wir sind noch nicht so weit.
Na gut. Wir sind ja erst im Jahr 1976. Und es häufen sich die Anfragen von Touristen, die endlich mal auch nach Akkakor wollen, weil Klar. Die haben alle millionenfach dieses Buch gelesen und sagen, das ist ja geil, da will ich hin. Und du sagst immer, nein, das geht nicht, das ist zu weit, da sind wir nicht ausgerüstet für, das ist zu schwierig. Aber ich mache gerne eine Dschungelführung so für euch normal.
Das ist aber zum Beispiel auch nicht so hundertprozentig durchdacht. Ich hätte einfach gesagt, es ist ein Heiligtum. Es ist ein Heiligtum, da dürfen nur auserwählte Leute hin. Und die 2000 Nazis, aber die konnten ja nicht, die waren ja auf der Flucht.
Die wussten ja nicht Bescheid.
Die wussten ja nicht Bescheid, genau.
Ja.
Aber gut, ja, aber eine Dschungelführung ist auch okay. Jungle Cruise.
Ja, aber wirklich, du machst richtig Jungle Boogie. Und wirst dann tatsächlich so, machst das dann auch beruflich. Du führst Leute durch den Urwald und zeigst denen, hier, das ist tödlich, das ist tödlich, das ist tödlich, das bitte nicht essen, das bitte nicht trinken. Und wenn ihr einen Gorilla seht, lauft.
Also quasi auch schon so ein bisschen, wir hatten das in der, ja, ganz, ganz am Anfang bei Karl von Kosel, Karl Tanzler. Der ist ja nach Amerika geflohen, nach Kalifornien. Um da Radiologe zu werden. Und da hat er auch gar keine Ahnung davon, aber da hat es sich irgendwie angeeignet und da hat er Leute, naja, behandelt.
Ja, durchaus.
Und da hat er auch nur gesagt, ja, das ist hier, ich habe mal so ein Röntgen von dir gemacht, ja, du siehst ziemlich krank aus. Ja, danke, Herr Doktor.
Du führst Menschen durch den Dschungel und verdienst damit deinen Lebensunterhalt, aber es kommt so weit, dass Leute sagen, wir wollen unbedingt nach Akkakor und viel Geld bieten, damit du sie damit hinnimmst.
Wahrscheinlich Geld, wo man nicht weggucken kann.
Geld, wo man vielleicht auch nicht weggucken kann. Und das sind Menschen, die sind so in den Bann gezogen von dir. Die hängen an deinen Lippen, ja. Du kannst denen alles erzählen. Und die finden das alles richtig und gut und unterstützen das. Und man könnte meinen, du bist wirklich so, du könntest, hättest auch so ein Guru werden können.
Ja, so ein Kultleader, ne?
Ja, ja, ganz genau. Aber du versuchst es so häufig wie möglich zu vermeiden, auf diese Leute einzugehen, die unbedingt nach AkaCore wollen. Aber es gelingt dir nicht immer. Am Ende der 70er Jahre kommt der US-Amerikaner John Reed mehrmals zu dir nach Brasilien runter und sagt immer wieder, ich will AkaCore besuchen, ich will AkaCore besuchen, ich will AkaCore besuchen. Und irgendwann sagst du, okay, ich nehme dich mit. Er lässt ordentlich Kohle da. Und 1980 geht ihr dann gemeinsam auf die Reise in den Urwald. Ihr fahrt den Rio Negro hinauf zunächst, in den Urwald hinein. Also ihr startet in Manaus, fahrt den Rio Negro hinauf und steigt voraussichtlich in Barcelos. Wir wissen es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich in Barcelos aus. Ihr werdet dort auch gesehen und lauft in den Urwald hinein. Dann vergeht ein bisschen Zeit. Und wer kommt aus dem Urwald wieder raus?
Wahrscheinlich ich alleine.
Du alleine. Völlig richtig.
Es ist vom Blair Witch Project.
Wir wissen bis heute nicht, was mit John Reed geschehen ist. Vielleicht steht er irgendwo in der Ecke.
Ja, bestellt und nicht abgeholt.
Das war auch mein Kommentar, als ich das Ende von Blair Witch Project gesehen habe. Da steht er ja wie bestellt und nicht abgeholt. Für flapsige Kommentare hatte ich da, glaube ich, nicht mehr genügend trockene Unterhosen an dem Ende dieses Films. Aber John Reed hatte in seinen Taschen auch noch ein paar Reiseschecks. Sowas hatte man ja früher noch.
Ja, natürlich.
Im Wert von 1400 US-Dollar.
Die kann man ja schön einlösen.
Die eingelöst worden sind nach seinem Verschwinden. Nur John Reed ist halt nie wieder aufgetaucht, ne?
Ja, John Reed brauchte ja auch ein bisschen Geld in der guten Stadt.
Wahrscheinlich. Und hat dann jemand anderen geschickt, damit er die Schecks einlöst und ihm das Geld bringt, weil man dort üblicherweise mit US-Dollar bezahlt, in AkaCore, wo 2000 Nazis leben.
Natürlich. Ich meine, auch die haben sich auf was anderes umstellen müssen, ja? Also, man geht ja nur mit der Zeit.
Ja, und das ist auch volkswirtschaftlich total sinnvoll, den Dollar zu nutzen da.
Ja, natürlich. Goldstandard.
Das ist schon gut. Gold hat man ja so viel, dass man da gar nicht mehr, also die Stadt ist ja teilweise aus Gold, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja. Also klassisch. Quasi auch noch so ein bisschen Eldorado spielt auch noch eine Rolle. Ja, in der Tat, John Reed kommt nie wieder zurück.
Schade um John.
Niemand weiß, wo er ist. Vielleicht lebt er noch. Du sagst immer, nee, er wollte alleine im Regenwald bei den Leuten da bleiben. Und du hättest dann gesagt, ja gut, dann fahre ich halt. Und für ihn wäre das okay gewesen. Und vielleicht lebt John Reed ja auch heute freudig
mit den Nazis
in AkaCore. Ja, who knows. Jedenfalls ist das, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um eine zweite Familie zu gründen.
Ja, auf jeden Fall. Aber eine echte oder eine im Pyramidendorf?
Nee, eine echte.
Eine echte.
Mit echter Frau und echten Kindern. Mhm. Und ihr bleibt tatsächlich auch dann zusammen lange. Und das läuft etwas besser als mit deiner Christa in Deutschland
damals. Ich nehme an, ist es eine Dame aus dem Bereich da, aus Barcelos oder ähnliches, auch dort stämmig? Oder ist das
Ja, die kommt von dort.
Okay.
3 Jahre später, also du machst dann weiterhin deine Expeditionen und 3 Jahre später wird eine weitere Person plötzlich vermisst. Und zwar der Schweizer Forstwirt Herbert Wanner. Auch der geht mit dir auf Expedition nach AkaCore und kehrt niemals zurück. Von ihm findet man allerdings etwas, und zwar Überreste, sage ich jetzt mal.
Seinen kristallenen Schädel, weil er von den Aliens verwandelt wurde in ein Kristallskelett.
Man findet leider nur einen unkristallenen Schädel.
Ja, schade.
Mit einem riesigen Einschussloch am Hinterkopf, der wohl, so sagt man, möglicherweise von einem Dum-Dum-Geschoss stammen könnte. Oh. Das merken wir uns.
Okay, Dum-Dum.
Denn Herbert Wanner wird eines Tages gefunden von Einheimischen, die da am Rio Negro wohnen. Und also er wird nicht gefunden, sondern es wird gefunden ein paar Knochen, sein Schädel und ein Adidas-Sneaker und eine Kappe. Und auf der Kappe sind die Initialen HW reingeschrieben worden.
Das ist ja der Klassiker früher, ne? Da hat man schön immer reingeschrieben, wessen Kappe das ist, als ob es sehr viele gleiche Kappen gegeben hätte.
Ja, ich habe das in der, im Kindergarten und in der Grundschule habe ich das auch noch gemacht, tatsächlich.
Das meine ich, das ist eher so ein Kindergartending, so wie ich das kennengelernt habe, aber das war wohl früher ein Ding-Ding.
Ein Ding-Ding.
Nicht ein Dum-Dum. Oder ein Dum-Dum.
denn das hatte Herbert Wanner im Hinterkopf und das ist ja nun auch nicht so schön.
Nee.
Und tatsächlich gibt es einige Jahre später eine Schweizer Reisegruppe, die dann auf diese Leute stößt, die da diese Leiche gefunden haben und die dann das Gebiss, weil da ist ein Zahnarzt-Ehepaar dabei und die schmuggeln das Gebiss dann aus Brasilien raus in die Schweiz, analysieren das und stellen fest, es ist Herbert Wanner, der da zu Tode gekommen ist im Amazonas.
Das können ja nur irgendwelche Räuber gewesen sein auf der Suche nach der mysteriösen Stadt.
Davon gehe ich fest aus. Wegelagerer säumten den Weg im tiefsten Amazonas, wie sie das üblicherweise tun. Und wir sind jetzt immer noch Anfang der 80er und zwar im Jahr 1984. Und zwar gibt es jetzt zwei Probleme für dich. Das erste Problem ist, seit zwei Leute, die mit dir auf Expedition gehen sollten, verschwunden sind, läuft das Geschäft nicht mehr so ganz herausragend, aber immer noch gut. Und das zweite Problem ist, Karl Brugger ist sauer auf dich.
Aus welchem Grund?
Du willst ihn nicht mit in die verbotene Stadt nehmen.
Ja, er ist nicht würdig.
Du willst ihn einfach nicht mitnehmen und er hat sie immer noch nicht gefunden und er ist jetzt so viele Jahre dran und du hilfst ihm einfach gar nicht mehr. Und deswegen sagt Karl Brugger, okay, passt auf, mir reicht's jetzt, ich kündige meinen Job, ich ziehe alleine los.
Ja, das ist natürlich, wenn man weiß, wo man suchen muss, ne, im Dreiländer-Dreieck da hinten, dann...
Ja, der Mann hat ein Buch darüber geschrieben, der muss doch wissen, wo es ist.
Der weiß alle
Details. Also, bitte, ja.
Aber ich meine, ich kann es auch nachvollziehen. Du schreibst ein Buch über eine mystische Stadt, die du selber noch nie gesehen hast. Ich meine, das machen Leute, die über Eldorado schreiben oder über Atlantis. Aber wenn du so viele Details hast und du weißt ganz genau, wo sie ist, dann ist es natürlich, dann... Naja, dann bröckelt auch deine Seriosität, wenn du nicht selber da gewesen bist.
Absolut. Also, du musst dir vorstellen, in dem Buch, das Brugger geschrieben hat, da finden sich auch so Tabellen, so welcher Buchstabe entspricht welchem Schriftzeichen zum Beispiel. Und was bedeuten dann Sätze und so.
Das haben wir noch nie gesehen.
Es ist eine unfassbar detaillierte Sache. Und zum 1. Januar 1984 soll also der Nachfolger von Brugger anfangen, seinen Job anzutreten bei der ARD als Korrespondent für Brasilien.
Ich fasse es nicht, dass wir von 1984 reden, ne?
Ja, wir reden von 1984.
Von unserer 1984er Timeline.
Ja, richtig. Und damals ist dein Nachfolger quasi schon da. Wir haben jetzt Silvester 1983, also morgen fängt der an und du hörst an diesem Tag deinen Dienst auf und deshalb geht ihr an Silvester zusammen Abendessen und trefft euch dann nochmal an Neujahr und geht dann auch nochmal zusammen essen und dann geht's quasi am 2. Januar frisch ans Werk und du bist raus und der fängt an. Ihr beiden kommt aus dem Restaurant, wo ihr gemeinsam essen wart und, also nicht ihr beiden, sondern Brugger und sein Korrespondentenkollege und Brugger wird, ohne dass es einen Dialog oder irgendetwas gibt, auf offener Straße erschossen.
Er wusste wohl zu viel.
Der Täter wird nie gefasst, aber du hast ein Alibi.
Wo ist das nochmal passiert?
Das wiederum war in Rio.
Also das heißt, ich habe jetzt, okay, ich dachte jetzt gerade tatsächlich, weil ja ARD-Geschichte, aber nein, das sind ja Korrespondenten. Dementsprechend, klar, die werden ja irgendwo hier in der Gegend sein.
Karl Brugger wird in Rio erschossen, 1984. Und so langsam aber sicher passieren, sagen wir mal, ein bisschen viel Sachen in deinem persönlichen Umfeld mit verschollenen oder erschossenen Leuten. Und so werden verschiedene Behörden auf dich aufmerksam.
Ich finde es viel schlimmer gerade. Also ja, das was du gerade sagst, ist vollkommen richtig, dass man da eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Aber viel schlimmer finde ich, dass es, ich weiß, du bist kein Marvel-Mensch, aber das klingt wie Wakanda, dieses verschollene Land irgendwo in Afrika, was Marvel sich da zusammengebastelt hat. Und die haben Agenten überall auf der ganzen Welt. Und wenn du denen zu nahe kommst, dann stechen die dich ab. Oder knallen dich ab mit ihren Die haben da ihr Metall, was sie da irgendwie aus dem Meteoriten gekriegt haben, mit dem sie irgendwas...
Kryptonit.
Bei denen ist es hier Vibranium.
Vibranium, natürlich.
Und ja, ist alles völlig absurd. Aber ja, verschiedene Behörden, ich höre gerne. Wen haben wir denn da? CIA. Weil warum nicht, zum Beispiel?
Ah, es gäbe sogar einen ziemlich gewichtigen Grund, warum ein US-amerikanischer Geheimdienst ermitteln sollte, denn es ist ja ein US-Amerikaner verschwunden.
Stimmt, John Reed ist weg. Ich meine,
John Reed ist weg.
Der lebt ja glücklich jetzt mit den Ex-Nazis und seiner Frau wahrscheinlich, die er da gefunden hat in Formosa, hätte ich vorhin ja gesagt.
Genau, mit seiner deutschen Nazi-Frau.
Ja.
Wahrscheinlich auch eine Nonne.
Ja, ganz sicher. Es gibt nur Nonnen. Also Frau gleich immer Nonne.
Ja, was soll man sagen? Also, die Amerikaner sind hinterher, weil sie diese Geschichte nicht so ganz glauben und sich fragen, Entschuldigung, wo ist denn der John Reed? Sie haben den als letzter gesehen, der ist weg, der ist vermisst gemeldet, wir würden den gerne wieder haben. Die deutschen Behörden sind unterwegs, das BKA checkt mal so ein bisschen in deine Richtung, was da los ist, weil ein deutscher Korrespondent erschossen worden ist, der mit einem Buch über dich seinen Lebensunterhalt in weiten Teilen verdient hat. Und jetzt kommen auch noch die Schweizer Behörden dazu, die gerne wissen wollen, wo ist denn Herbert Wanner und was ist denn mit dem bitte los?
Ich dachte, sagst du, wo ist das Geld von Erich von Däniken?
Ja, das fragen sie sich bestimmt auch. Aber diese drei tun sich dann zusammen und unter Federführung des Bundeskriminalamts gibt es dann tatsächlich auch konkrete Ermittlungen. Und da ist dann insbesondere die Staatsanwaltschaft Hamburg im Fokus, denn die übernimmt die Amtsgeschäfte, denn da war ein gewisser Günther Hans Haug als letzter gemeldet und da findet das BKA raus, der müsste das eigentlich sein. Die Beweisführung, dass der das ist, macht allerdings nicht das BKA, das macht jemand ganz anderes, aber dazu kommen wir noch.
Okay, weil das würde mich nämlich sehr interessieren, wie man heutzutage in einem, in der Pampa jemanden identifiziert als eine Person, die man mal einfach nur inhaftiert hat und zwar viele, viele Jahre zuvor. Also bin ich sehr gespannt.
Ja, du wirst gleich sehen, es gibt einen ganz einfachen Trick, der ein bisschen kostspielig ist, aber funktioniert. Wir kommen ins Jahr 1987 und da bekommst du einen Brief von Christine Häuser. Mhm. Christine Häuser ist Yoga-Lehrerin in Schweden, ist aber eine Deutsche und eine, ich sag das so wenig despektierlich, wie es nur möglich ist für eine Person, die sehr wahrscheinlich tot ist, eine ziemliche Esoterik-Tante. Mhm. Also, die hat das Buch gelesen und hat sich nach der Lektüre dieses Buches in dich verliebt, weil sie eine Erfahrung hatte, bei der sie gesehen hat, dass du ihr Partner aus einem anderen Leben aus der Vergangenheit bist.
Okay. Ist das unser typischer Visionsheldentum-Moment, nur diesmal ein bisschen anders und von einer Frau ausgehend?
Richtig. Mhm. Absolut. Ich sag mal so, das hat ihr nicht so ganz gut getan für den Rest ihres Lebens, diese Vision gehabt zu haben. Denn das Leben ist danach relativ kurz. Mhm. Du lädst sie ein zu dir nach Brasilien. Sie kommt auch, ihr habt auch eine gute Zeit. Ihr führt auch kurz sogar eine Beziehung, dann kommt es aber zum Streit, weil sie unbedingt Ackerkor sehen möchte.
Natürlich.
Und du möchtest dafür aber Geld sehen. Und du sagst, du hättest sie in Manaus von deinem Boot geschmissen und hättest sie danach nie wieder gesehen.
Und wahrscheinlich habe ich sie vom Boot geschmissen und sie nie wieder gesehen, aber wahrscheinlich noch zwei, drei Kugeln hinterhergejagt.
Es gibt Zeugen, die haben euch gemeinsam ablegen sehen.
Und ich habe sie ableben sehen.
Denkbar. Denkbar. Jedenfalls, kommen wir zurück zum BKA. Das BKA denkt sich, okay, wer ist denn in seinem Leben schon mal mit diesem Tatunka Nara zusammengetroffen und lebt noch?
Nicht so viele.
Und sie landen bei Rüdiger Neberg. Rüdiger Neberg ist ein deutscher Abenteurer gewesen, der ist 2020 verstorben und der ist wirklich deutsche Indiana Jones. Also, der hat im Nil gegen Wasserschlangen gekämpft, 3 Meter lang, oh. Python. Die hat er sogar mit nach Hause genommen, aus dem Nil mit nach Hause genommen. Die ist aber in seinem Terrarium leider, hat sie nicht überlebt, aber gegen Wasserschlangen gekämpft im Nil. Der ist von Einheimischen irgendwie mit Pfeilen beschossen worden. Der hat sich mal von einem Hubschrauber nur mit Badehose bekleidet und einem Messer im Urwald abseilen lassen, weil er beweisen wollte, dass man da auch so überleben kann. Er hat es 25 Tage lang geschafft und kam dann raus aus dem Urwald. Und der hat mal über einen gemeinsamen Bekannten Tatanka Nara getroffen. Und zwar war dieser gemeinsame Bekannte natürlich Karl Brugger.
Aha.
Das ist der Link. So. Und du hast mal mit dem gesprochen, mit dem Rüdiger Nehberg, vor vielen, vielen Jahren. Ihr hattet ein gutes Gespräch und dann habt ihr euch nie wieder gesehen. Jetzt ruft das BKA bei Rüdiger Nehberg an, weil der hat mal in einem seiner Bücher ein kurzes Kapitel dir gewidmet und gesagt, ja, da ist so einer, der spricht auch Deutsch und der ist da irgendwie als Chef von so einem Stamm unterwegs. Kam dir damals schon Spanisch vor, du hast da auch nicht groß nachgebohrt, du hast das einfach so, hat dich jetzt nicht groß interessiert. Und der Rüdiger Nehberg wird dann vom BKA angerufen und sagt, Sie haben doch mal was über den geschrieben und Sie leben noch. Sagen Sie uns doch mal was über den. Trauen Sie dem einen Mord zu? Und Rüdiger Nehberg sagt, nein, tue ich nicht. Aber erzählen Sie doch mal, warum Sie fragen. Und dann spannt das BKA den Rüdiger Nehberg ein, dass er doch bitte jetzt dafür sorgen soll, dass der Tatanka Nara irgendwie überführt wird. Er hätte ja einen Draht zu ihm, vielleicht könnte er irgendwie ein Geständnis erwirken oder sowas. Vielleicht auch ohne, dass der Tatanka Nara weiß, dass er ein Geständnis abgibt. Wir gehen ins Jahr 1989.
Ja, 89. Ich, weißt du, bei uns ist Mauerfall und da drüben, wow.
Im Jahr 1989 klingelt es bei dir, bei Tatanka Nara, an der Tür. Oder es klopft, ich weiß nicht, ob du eine Klingel hattest. Jedenfalls ist jemand an der Tür. Und zwar ist dort ein deutsches Presseteam vor der Tür von der Zeitschrift Bunte.
Die Bunte?
Okay, die Bunte ist vor der
Tür. Ich hätte jetzt vielen Zeitschriften das zugetraut, aber die Bunte ist irgendwie ein bisschen weit weg.
Sollte man meinen. Aber die Bunte ist vor der Tür und sie möchte eine Geschichte über dich machen. Über was macht die Bunte sonst so Geschichten?
Ja, zwar über Menschen und deren Leben, aber nicht über Tatanka Nara irgendwo in Amazonas.
Sollte man meinen, aber vor allem macht die Bunte ja Geschichten über Beziehungsdramen.
Oh Gott. Ist es die Dame aus dem Heimatdorf? Ist ihr Leben so schön?
Vor dir steht Christa. Christa ist mit dem Redaktionsteam von Bunte nach Brasilien geflogen, um dich nach all den Jahren, nach 21 Jahren, die du jetzt weg bist, endlich zu konfrontieren. Warum?
Das ist ja wie diese Sendung, wo man dann irgendwie nach Verwandten sucht und dann trifft man sich im Park mit denen und da fallen sich Leute in die Arme, aber ja, im Amazonas als Stammesführer, der mehrere Morde bezichtigt wird, schwierig.
Ja, völlig schwierig. Aber tatsächlich gibst du dann, weil du auch gar nicht drumherum kommst, zu, dass das deine ehemalige Frau aus Deutschland ist. Aber du gibst natürlich nicht zu, dass du Günther bist. Sondern du sagst, ich bin 1960 auf Wunsch meiner Mutter nach Deutschland gegangen und habe da eine Maurerlehre gemacht.
Und die Wurzeln.
Und da habe ich die Christa kennengelernt. Ich war quasi AKK-Austausch-Maurer-Azubi. Und hab dann da 8 Jahre gelebt und bin dann wieder zurück quasi in meine Heimat.
Natürlich. Plausibel wie ein Brot.
Jetzt sollte man meinen, oder würde man meinen, als Kenner des der Geheimdienstromane, die es so gibt auf dieser Welt, da war das BKA doch bestimmt nicht untätig, dass die Frau plötzlich dasteht und plötzlich erschreckende Hinweise über das frühere Leben da benennt. Das BKA war völlig unbeteiligt daran. Es hat die Bunte einfach so gemacht.
Schön. Das ist, also, wow. Erstklassiger Journalismus, würde ich behaupten.
Die erste Frage, die du deiner Frau stellst, ist, wie geht's den Kindern? Den Kindern geht's gut, aber sie hassen dich.
Ja gut, da im Urwald brauchst du keine, oder im Regenwald brauchst du keine Kinder, die dich lieben oder hassen.
Du hast ja auch welche.
Ja, eigene, neue.
Du hast ja neue. Und die Kinder wollten tatsächlich auch die Mutter davon abhalten, dass sie dahin fliegt.
Das ist auch völlig bescheuert.
Weil sie gesagt haben, lass das doch, das ist doch scheiße. Aber sie war so sauer auf dich, dass sie gesagt hat, ich mache das, weil ich einfach, also erstmal konnte sie es überhaupt nicht glauben und dann hat sie gesagt, ich mache das einfach, weil ich wissen will, wie zum Henker kam das damals? Und es wird aber nie so richtig von ihm beantwortet. In jedem Fall Wahnsinn.
Ich versuche gerade noch zu überlegen, ich meine, die Bunte, die macht Story über Liebesdramen. Okay, Aufruf. So, jetzt erstmal so, ne? Wie es dazu hätte kommen können. Die Bunte machen Aufruf, berichtet doch mal über, weiß nicht, Beziehungen, die gescheitert sind. Da meldet sich die Christa und sagt, hey, mein Mann ist nach Hamburg abgehauen und dann habe ich nie wieder was von ihnen gehört. Cut, sie stehen im Amazonas.
So. Ich vermute, dass es tatsächlich anders war. Ich vermute, dass die Christa einen Bericht gesehen hat über Tatanka Nara. Weil es gab ja viele Berichte und auch Bücher und so weiter über ihn. Und dass sie irgendwann, wir sind wieder bei unserem Meme, das wir neulich als Episodencover haben, gehabt haben, dass sie irgendwann vor dem Fernseher gesessen hat und gesagt hat, das ist er.
Das ist mein Ex-Mann, ja.
Das ist mein Ex-Mann. Der ist hier als Indianerhäuptling unterwegs. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, aber, also ja, es war eine andere Zeit irgendwie, aber irgendwie auch noch doch nicht. Aber ich meine, jetzt stell mal vor, du siehst ein ja, keine Ahnung, es gibt Doppelgänger auf der Welt. Ja, es gibt einfach Leute, die andere Leuten sehr, sehr ähnlich sehen. Die haben ähnliche Gesichtszüge und so weiter. Wir haben hier vorhin in Vorbereitung, habe ich ja vorhin was gegoogelt und habe Peter Dinklage gesehen aus dem 17. Jahrhundert oder 16.
Stimmt.
Jahrhundert, keine Ahnung. Deswegen, sowas gibt es ja. Aber ich würde ja niemals mir denken, so, ey, die Person, die ich da gesehen habe, ja, die sieht meinem Ex-Partner, Ex-Partnerin, wie auch immer, ähnlich, aber doch nicht. Da muss man schon echt viel, entweder Hass oder diesen Drang, unbeantwortete Fragen beantworten zu lassen haben, also extremen Drang dafür oder dazu, dass man das auch wirklich durchzieht und überhaupt sich denkt, ey, diese Person könnte es wirklich sein. Ist ja völlig bescheuert. Wird doch nicht nach fucking Brasilien fliegen, weil ich da gesehen habe, ey, die sieht aus wie meine Ex.
Naja, gut, wenn das die Mutter deiner Kinder wäre und wenn die Hals über Kopf einfach weg gewesen wäre und wenn, also sagen wir es mal so, es gibt nicht so viele Leute im Amazonas, die Deutsch sprechen und dann auch noch ja einen bestimmten Sprachduktus vielleicht auch haben.
Ja, du hast recht.
Ist Franke, ne? Man kann den Akzent vielleicht noch erkennen und so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man es relativ sicher sagen kann. Und wenn die Bunte dann sagt, wir bezahlen dir das.
Ja, da bist du schon eher dabei, ja, das stimmt schon.
Ne, da kann ich mir das auch vorstellen.
So, du hast ja völlig Hanebüchen, ey.
Du, das ist eine Heldendumfolge. Ende der 80er kommt dann auch diese Schweizer Reisegruppe, die dann den Herbert Wanner findet. Und bevor die kommen, bittest du den einen von dieser Reisegruppe, ob er nicht vielleicht ein paar Dum-Dum-Geschosse mitbringen könnte.
Ja, nur so. Gegen die Amazoner-Wildschweine.
Er macht das nicht.
Schade.
In erster Linie, weil es verboten ist. Und in zweiter Linie, weil er es auch ein bisschen komisch findet.
Kann ich gar nicht nachvollziehen.
Wir gehen ins Jahr 1990. Es kommt eine Anfrage für einen Film, den das deutsche Fernsehen drehen möchte. Und zwar meldet sich bei dir Rüdiger Neberg.
Grüße.
Der mit einem Kamerateam eine Expedition im Urwald drehen möchte. Und ihr kennt euch ja schon, ihr habt euch ja schon getroffen. Und außerdem ist der Rüdiger ja auch ein Abenteurer. Also vertraust du ihm und ihr macht das. Aber währenddessen stellt er dir immer wieder ganz komische Fragen. Er versucht immer wieder, dich irgendwie aus der Reserve zu locken über dein früheres Leben. Und er fragt dich nach deiner Vergangenheit. Er nennt dich sehr konsequent Hansi. Du blockst zwar alles ab, aber am Ende der Filmarbeiten ist sich das BKA, das die Aufnahmen zufällig zur Verfügung gestellt bekommen
ganz
hat,
zufällig,
relativ sicher, der war's. Und somit gibt es nach wie vor einen Haftbefehl gegen dich in Deutschland. Es wird dann viel verhandelt über eine Auslieferung nach Deutschland, denn Mord verjährt in Deutschland bekanntlich nicht, in Brasilien schon, und zwar nach 30 Jahren. So, und wenn man jetzt den ersten Fall von John Reed nicht nimmt, weil der ja nur verschollen ist, aber wenn man den zweiten Fall von Herbert Wanner nimmt, den man gefunden hat, dann wäre man im Jahre 1983, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau. Und dann wäre man im Jahr 2013, dann würde der verjähren. Deswegen hat man versucht, nicht nur in der brasilianischen Justiz das so schnell wie möglich abzuschließen, sondern auch in der deutschen Justiz so schnell wie möglich darauf zu drängen, dass das entweder in Brasilien abgeschlossen wird oder der festgenommen und nach Deutschland überführt wird. Trotz aller Vorwürfe schaffst du es tatsächlich, dass die Vorwürfe von der brasilianischen Justiz fallen gelassen werden.
Weil man es nicht nachvollziehen kann.
Das hängt laut der brasilianischen Staatsanwaltschaft vor allem damit zusammen, dass die damals überlastet waren und gar nicht alles so bearbeiten konnten, wie sie wollten. Mhm. Aber auch die Verhandlungen zwischen Deutschland und Brasilien über eine Auslieferung stocken und haben nicht funktioniert. Die brasilianischen Behörden haben die Abschiebung halt nie durchgeführt. Und somit ist Tatunka Nara bis heute, er lebt noch in Barcelos. Es gab letztes Jahr eine Dokumentation der ARD noch einmal über ihn. Da haben sie ihn gesucht. Sie haben ihn auch gefunden. Mhm. Sie konnten aber nicht mit ihm reden. Also er lebte letztes Jahr auf jeden Fall noch in Barcelos. Er macht keine Führung mehr durch den Dschungel, weil er mittlerweile zu alt ist. Der Mann ist ja 84 jetzt. Aber er lebt noch mit seiner Familie dort. Die Familie ist ein bisschen dezimiert. Die zweite Ehefrau, die übrigens Anita hieß, ist 2019 gestorben. Mhm. Und 2003 lässt du dich in Brasilien als für geisteskrank erklären.
Ja, damit hast du eh die Fahrkarte quasi für alles Mögliche, was du gemacht hast. Dann kannst du damit dich überall entziehen.
Es gab 2019 eine brasilianische Dokumentation, an der du dann allerdings auch wirklich mitgewirkt hast. Mhm. Du bist sehr misstrauisch gegenüber allen Deutschen, deswegen lehnst du da alle Anfragen ab. Aber es gab eine brasilianische Dokumentation, in der du dann die Worte gesagt hast, ich habe in meinem Leben nie Touristen umgebracht.
Gut, dass er eine Journalist war, ne? Und der andere sowas Ähnliches.
Sie waren alle irgendwie auf ihre Art Touristen, aber er gibt auch zu, auch durchaus Menschen umgebracht zu haben, aber nie Touristen. Hm. Weil das hätte ja sein Geschäft geschädigt. In diesem Sinne, Grüße in den südamerikanischen Regenwald zu Tatunka Nara.
Meld dich mal bei uns.
Der im Übrigen auch in den brasilianischen Amtsregistern mit diesem Namen geführt wird. Ne? Also tatsächlich als echte Person dort existiert und bis heute lebt und ein, sagen wir mal, bewegtes Leben hinter sich hat.
Absolut. Also ich finde es nach wie vor irrsinnig, dass man mit sowas durchkommt.
Ja, ist es auch.
Und also es ist unabhängig davon, dass es völlig bescheuert ist, ne? Aber jetzt geh mal irgendwo in den Regenwald, verschwinde dafür ein paar Wochen und komm wieder und dann sagst du, ja, hallo, ich wohne hier schon seitdem ich hier geboren bin. Da hinten im Wald, aber ich sag dir nicht genau wo. Und da ist auch ein riesen Dorfpyramide Geister, nicht Geister, Aliens und Kristallschädel. Aber ich sage nicht wo, ich sage nicht wann genau die da gelandet sind und was da genau passiert ist, aber wir sind da, wir sind viele, aber ich bin der Einzige, der sich euch zeigt.
Völlig. Aber komm bescheuert. Doch mit, ich bring dich mal dahin.
Genau, ich bring dich, ja, wobei, ich glaube, das war dann wahrscheinlich eher so, ach ja, du willst mitkommen, ja, weiß ich nicht, ja, okay. Dumm.
Ja, wahrscheinlich.
In den Schädel.
Dumm.
Ja, krass. Also, als du gesagt hast, wir machen Indiana Jones Abenteuer, ich habe da 6-7 Leute auf meiner Liste irgendwo, wo ich die als Abenteurer mit deutscher Herkunft irgendwie eingrenzen könnte, wo ich mich so ein bisschen reingelesen habe, aber das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Ich kann dir sagen, diese Folge war auch bereits für die letzte Staffel geplant, aber dann, und das ist die Geschichte, die habe ich schon auch beim Podcamp erzählt, dann kam die ARD und hat nochmal einen draufgesetzt mit dieser neuen Recherche, mit einer dreiteiligen Kurzserie über Tatunka Nara, und da habe ich natürlich gesagt, naja gut, jetzt haben die eine dreiteilige Kurzserie gemacht, jetzt kann ich natürlich nicht eine Woche später hier eine Heldentum-Folge machen, ja, das ist ein bisschen mies, das war tatsächlich irgendwie 3-4 Tage, aber in dieser Staffel, finde ich, kann man es machen, und wer möchte, ich finde die ARD-Dokumentation jetzt nicht herausragend gut, das möchte ich an dieser Stelle sagen, weil da, also es handelt sich in weiten Teilen um die Tochter von Rüdiger Nehberg, die da auch hinfährt, und die steht da also eigentlich ein bisschen sehr im Fokus, vergleichsweise zu dem, was sie da tut, nämlich eigentlich wenig. Mhm. Aber sonst ist das für die Fakten, glaube ich, eine sehr gute Basis. Und es gibt da Screenshots vom Bunte-Artikel, die man im Netz nicht findet. Man findet diese Screenshots vom Bunte-Artikel nicht. Dieser Bunte-Artikel ist unauffindbar. Was nicht unauffindbar ist, ist diese Doku. Und da gibt es Screenshots. Und da findet man übrigens auch raus, dass er Maurer ist. Das findet man nämlich sonst auch nirgendwo im Netz. Also, Tatunka Nara.
Großartig. Großartiger Scheiß, Philipp. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Da weiß ich auch, gar nicht, wie ich da weitermachen soll. Weil toppen kann ich das erstmal nicht, glaube ich.
Ich glaube, das ist sowieso immer schwierig, Geschichten zu toppen. Wir müssen einfach ganz woanders hingehen, dann kommen wir schon klar.
Ich denke auch. Ich habe da was im Kopf. Was Kaltes. aber ich muss gucken, ob es sich umsetzen lässt.
Was Kaltes ist immer gut. Das spreche ich jetzt aus dem Sommer. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Geschichte. Bis dann. Das war Heldendumm, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des Historytelling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft uns auch jeder Kommentar, Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendumm.de.